Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Wer beten kann, der kann auch feiern, weil die ewige Deadline überwunden ist. Das ist ein Satz aus dem Buch Roadtrip mit Gott. Geschrieben hat es Mira Ungewitter. Sie ist Pastorin bei der freikirchlichen Projektgemeinde in Wien und betreibt dort auch mit Freunden eine Pop-up-Bar, ganz ohne christlichen Auftrag. Dieser Gedanke, dass Beten und Feiern zusammengehören und dass beides einer Christin gut zu Gesicht steht, der zieht sich nicht nur durch das ganze Buch, sondern auch durch das Leben von Mira Ungewitter. Ich bin jetzt mit ihr verbunden. Frau Ungewitter, mütterlicherseits stammen Sie aus einer sehr frommen Baptistenfamilie. Da gehörte das Beten ja auf jeden Fall dazu. Aber wie haben Sie das mit dem Feiern reinbekommen? Ihre Oma jedenfalls scheint noch ein ziemlich strenges Gottesbild gehabt zu haben. Da war wohl nicht so viel mit Feiern.
Den Feieraspekt, den habe ich definitiv, glaube ich, schon von meiner Mutter geerbt, die ja dann quasi diese Kämpfe mit meiner Oma damals ausgefochten hat. Und ich war, glaube ich, schon sehr jung, als ich dann irgendwie damals gesagt habe, Mama, und wenn ich groß bin, dann gehe ich auf jeden Fall auch feiern oder in die Disco. Und daher hatte ich jetzt von zu Hause her nie irgendwie dahingehend irgendwelche Verbote beispielsweise. Das war eigentlich immer klar und ich habe früh angefangen, dass ich einfach um die Häuser ziehen wollte.
Und gleichzeitig blieb das mit dem Gottesdienst und mit dem Beten auch ein fester Bestandteil Ihres Lebens. Sie beschreiben dann auch, dass wenn eine schwere Klassenarbeit anstand, die Klassenkameradinnen mit Glücksbringern und Kuscheltieren anrückten und Sie mit gar nichts, weil Sie hatten ja gebetet. Sie haben dann auch bisweilen in einer bestandenen Klassenarbeit ein Wunder gesehen. Ist das Ihr Bild von Gott, dass der auch mal so bei einer Klassenarbeitskorrektur helfend eingreift?
Natürlich hat sich mein Gottesbild auch in den Jahren verändert, aber ich habe als Kind habe ich das so empfunden oder als Teenager. Ich habe dann gebetet und ich bete auch immer noch, auch heute noch vor Prüfungen, vielleicht auch mit einer, sagen wir, offeneren Intention. Aber gerade so dieser Klassenarbeitsmoment, in dem ich ja auch durchaus auch gefuscht habe damals, das habe ich schon als einen gnädigen Gottesmoment empfunden.
Sie schreiben aber auch, die religiöse Deutung von Lebensereignissen sei eine heikle Angelegenheit. Wo ist da für Sie so der Grad oder die Trennlinie? Wann ist etwas göttliche Fügung oder ein Wunder und wann ist es ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren, mit denen Gott persönlich jetzt vielleicht nicht so viel zu tun hat?
Die ganze Frage nach Wunder oder nach dem Eingreifen Gottes ist natürlich aus menschlicher Perspektive auch eine Frage der jeweiligen Interpretation. Ganz klar, wenn ich etwas für mich als wundersam empfinde, kann das für jemand anderen ja einfach definitiv nur ein Zufall sein. Dennoch glaube ich als Pastorin, als Christin und so wie ich mein Leben bis jetzt gelebt habe, an ein Wirken Gottes in meinem Leben, sowohl in positiven als auch in negativen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich finde es kritisch. Es gibt ja so eine Theologie, die hingeht und sagt, so alles, was gut ist, ist von Gott und alles, was böse ist, kommt dann irgendwie vom Bösen. Und da finde ich es immer ganz schwierig, eben Trennlinien zu ziehen. Ja? Und ich wünsche mir, dass Gott wirkt, aber ich halte es auch für schwierig, wenn man mit diesem Gedanken Druck auf Menschen ausübt, ja. Also wenn man jetzt beispielsweise gerade in schrecklichen Situationen, sei es Krankheit beispielsweise, da kommen wir nochmal auf meine Oma zu sprechen, ja, die dann, wenn sie sich den Kopf gestoßen hat, da drin eine Bestrafung Gottes beispielsweise sieht.
Ein Gebet zu wenig am Tag.
Genau, so ungefähr. Und da glaube ich, da fängt es an, dann ganz schwierig zu werden, wenn man in die Richtung, sagen wir, so eine Art dunkle Theologie betreibt.
Sie hatten als junge Frau auch eine Begegnung, als Sie bei einer christlich-humanitären Organisation waren, auf einem Schiff in Honduras. Da haben Crewmitglieder Ihnen gesagt, Gott hat mir das und das gesagt. Und da haben Sie dann wohl doch so angefangen zu fremdeln und sind auch in eine Glaubenskrise gekommen, weil Sie den Eindruck hatten, also mir hat Gott so deutlich eigentlich noch nichts gesagt, oder?
Ja, das war so meine erste Erfahrung oder auch Konfrontation, gerade auch mit einem sehr evangelikalen amerikanischen Christentum, in dem einfach auch so die Bildwelt, in der die Leute gesprochen haben, eine ganz andere waren. Aber das begegnet mir auch heute noch, eben solche Formulierungen wie Gott hat mir gesagt. Die halte ich so, wie sie mir bis jetzt begegnet sind, meistens für sehr, sehr problematisch. Nicht, weil ich nicht glaube, dass Gott nicht auch mit Menschen spricht oder ihnen begegnet oder auf irgendeiner Weise eben, wie gesagt, in das Leben hineinwirkt. Aber oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage und meistens mit einer sehr engen Moralität verbunden, verknüpft. Und da werde ich immer sofort sehr, sehr hellhörig und finde das sehr schwierig. Und das war ganz erstaunlich von dem, was ich aus dem Christentum häufig kenne, war eher so, ja, und wenn man dann rausgeht und feiert und das macht, das könnte eine Gottesbeziehung gefährden. Das habe ich nie erlebt, aber ich habe gerade in Konfrontation mit einem sehr konservativen Christentum das erlebt, dass ich in die Krise gekommen bin, dass ich das Gefühl hatte, mein Glaube wäre nie gut genug. Ich reiche nicht und mein Glauben und auch meine Ängste oder meine Zweifel haben hier keinen Platz. Und das hat mich da das erste Mal mit 19 in eine Art elementarere Glaubenskrise damals gestürzt. Ja.
Diese Konfrontation mit einem konservativen Glauben und Christentum, die hatten Sie ja auch innerhalb der baptistischen Gemeinden. Sie haben nicht nur Theologie an der Universität Bonn studiert, Sie haben dann auch noch ein extra Jahr drangehängt an einer Hochschule, um wirklich baptistische Pastorin zu werden. Und dann hieß es aber, Sie seien eigentlich keiner deutschen baptistischen Gemeinde vermittelbar, unter anderem, weil Sie in einer unehelichen Beziehung gelebt haben. War das nicht ein wahnsinniger Schock und waren Sie da nicht wahnsinnig ärgerlich auch, dass man Ihnen da vorschreibt, wie Sie zu leben haben, um Pastorin zu werden?
Ja und nein. Das ist ein sehr weites Feld. Dazu muss ich sagen, dass ich die Theologische Hochschule Elztal primär nicht als grundsätzlich konservativ empfinde. Ich finde, es ist eine ganz, ganz großartige Ausbildungsstätte. Der Kontext damals des Berufungsrates, also des Gremiums, was aussucht oder was hilft dabei, dass Gemeinden und Pastoren zusammenkommen, hat sich damals eben gegen diese Berufung erstmal ausgesprochen, eben aufgrund meiner Beziehung zu einem Nichtchristen, mit dem ich auch zusammengelebt habe. Ich ahnte natürlich schon im Vorfeld, dass das schwierig werden könnte. Ich war dann trotzdem sehr ärgerlich, weil wir auch als Baptisten davon überzeugt sind, dass jede Gemeinde selber diese Entscheidungen, auch personelle Entscheidungen treffen darf. Und ich hatte immer die Hoffnung darauf gesetzt, dass man da schon auch einen Weg finden würde. Und das ist bis heute aber etwas, was mich beschäftigt, so inwieweit mein Beruf auch mein Privatleben beeinflusst und beeinflussen darf. Und gleichzeitig spüre ich aber auch, ich mache den Beruf seit 3 Jahren. Es ist nun mal auch kein Job wie jeder andere, in dem eine Partnerschaft definitiv auch tragen muss. Ja, das muss sie immer. Aber ich glaube, ob man will oder nicht, zieht man einen Partner als Pastor oder Pastorin immer auch ein klein wenig mit in diesen Beruf hinein. Das war nicht einfach nur eine konservative Aussage. Es war, glaube ich, auch eine Sorge, die dahinter stand. Wie soll sowas praktisch ablaufen?
Und es hat sich dann eine Gemeinde für Sie entschieden, nämlich die Projektgemeinde in Wien. Das ist eine baptistische, selbstständige Gemeinde, spendenfinanziert, 250 bis 300 Mitglieder. Gerade wenn wir an diesem Beziehungspunkt sind, Sie schildern in Ihrem Buch eine Predigt, die Sie halten. Sie wissen, in der Gemeinde sitzen 2, die haben sich gerade nach 25 Jahren Ehe getrennt. Da sitzen diverse gebrochene Herzen und Sie erzählen ganz persönlich von dem Ende einer Beziehung, was Sie durchlebt haben. Das klingt mir ja ehrlich gesagt viel mehr nach Freundeskreis als nach Gemeinde. Also da ist doch ganz wenig Distanz und privater Rückzugsraum. Ist das nicht manchmal viel zu eng?
Nein, wir verstehen uns wir verstehen uns schon als Gemeinde auch als eine Form von Lebensgemeinschaft. Und dort muss jeder oder darf auch jeder selber schauen, wie weit lässt er das zu. Also das ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt jede Woche einen so intimen Einblick auch in mein Leben gegeben habe. Und gerade mit dieser Predigt, das schreibe ich auch in dem Kapitel, habe ich lange gerungen. Und das lag dann auch schon über 3 Jahre zurück und ist geht für mich auch darum, ich bin ja auch eine Mitsuchende, ich bin ja auch ein ganz normaler Mensch, dem all diese Dinge passieren, die auch anderen Leuten passieren. Und wie soll ich denn sonst eine gute Pastorin sein, wenn ich nicht auch an dieser Stelle eine Transparenz zulasse und mich auch mit den Leuten solidarisiere? Ja, so verstehe ich meinen Beruf auch. Und klar ist dann auch manchmal vielleicht ein bisschen für jeden zu viel oder man hat was zu viel von sich preisgegeben, das passiert, aber das Risiko würde ich jederzeit wieder eingehen.
Die Transparenz, die haben Sie auch eingefordert als Teil einer Projektgruppe, die das freikirchliche Fest Burning Church organisiert. 2018 ging es da um Dinge, die ich in meiner Gemeinde nicht sagen darf. Da haben Sie als Veranstalter, Veranstalterinnen Zuschriften bekommen und die haben dann Gemeindemitglieder vor der Kamera eingesprochen. Das kann man sich immer noch im Internet ansehen. Und da geht es dann vor allem um eben verbotenen Sex vor der Ehe, um verkrustete Strukturen, um jede Menge Verbote, Ablehnung von Homosexualität und so weiter. Ist das spezifisch für diesen freikirchlichen Kontext, dass da einerseits wahnsinnig engagierte, gläubige Menschen sind, die sich andererseits in ihren Gemeinden an so ganz vielen Verboten und Verkrustungen stören? und versuchen Sie dagegen vorzugehen?
Es ist zumindest, glaube ich, eine Beobachtung, die sich in den letzten Jahren entwickelt hat, die vielleicht auch durch die Vernetzung und Digitalisierung etwas deutlicher geworden ist. Und darüber ist auch die Idee von Burning Church entstanden, so ein bisschen auch vor der eigenen Haustür zu kehren. Und gerade wir von der Projektgemeinde haben sehr häufig die Erfahrung gemacht, dass Leute in Freikirchen groß geworden sind, eben dieses Engagement, den Glauben, das sehr geschätzt haben, aber dann an irgendwelchen Moralitäten, sage ich mal, zerbrochen sind. Oder eben, dann durften sie nicht feiern oder hatten eine Partnerschaft, die nicht in das klassische fromme Bild gepasst hat und man sich dann quasi gegen Kirche entschieden hat. Vielleicht gar nicht mal gegen Gott, aber einfach gegen diese Strukturen. Und Burning Church sollte ein Ort werden, wo eben erlaubt ist, alles sagen zu dürfen und denken zu dürfen. Und gleichzeitig aber, es soll nicht nur ein Fingerzeig sein, so das ist jetzt alles irgendwie böse oder blöd, sondern zu schauen, warum ist das so und was können wir dem entgegensetzen? Und das ist auch so der Name Burning Church. Was gehört wirklich weg? Was gehört vielleicht verbrannt? Und was gehört neu entflammt in Kirchen, in Freikirchen? Und es ist immer ganz leicht, so nach außen zu schauen, zu sagen, oh, die Kirchen sind blöd oder das machen sie richtig oder falsch. Und das war so die Idee, nach innen zu schauen und einfach Leuten einen Raum zu geben, ihnen ja eine Sprachfähigkeit zu vermitteln, wo das einfach auch mal raus darf. Und das sind dann unterschiedliche Gottesdienstformate, das sind Möglichkeiten, ganz kreative Art, sowohl anonym oder aber auch ganz offen darüber miteinander sich auszutauschen.
Und das nächste Burning Church Festival ist Mitte Oktober in Wien unter dem schönen Motto Unter dem Tisch ist auch bei der Party.
Ja, unter dem Tisch ist auch auf der Party. Wir hatten den Gedanken, dass wir wirklich einfach gerne ein großes Fest haben wollten, wo wir alle, wir haben ja diesen alten Ballsaal, einfach zusammen am Tisch sitzen und essen und trinken und feiern. Gleichzeitig wollen wir aber auch über ganz wichtige Themen nachdenken, Nachhaltigkeit, weiterhin auch die Position von Homosexualität in Kirchen, die Position von Frauen in Kirchen. Also alles soll diesen Raum haben, aber eben auch dieser Festgedanke und was ist eigentlich mit den Leuten, die sich irgendwie am Tisch nicht willkommen fühlen? Da kam so der erste Gedanke, ja, dann ist vielleicht unterm Tisch ja auch auf der Party.
Vielen Dank, Mira Ungewitter, Pastorin der Projektgemeinde in Wien und Autorin des Buchs Roadtrip mit Gott. Leben ist Freiheit und jeden Tag ein Abenteuer. Es erscheint jetzt am Montag im Herder Verlag. 176 Seiten kosten 20 €.